hier klappt mit der Technik. Erstmal nochmal herzlichen Dank für die Einladung. Gehört es dir? Es ist ein großes Vorrecht, hier zu sein in Lübeck. Ich war die letzten Jahre immer mal wieder hier. Und ich habe einfach so beobachtet, wie Gott hier auch eine Gruppe von Fürbittern und Unterstützern für Israel zusammengeführt hat, aufgebaut hat. Und vielleicht ist das so dem Einzelnen manchmal gar nicht so bewusst, was das den Juden heute und gerade auch denen, die in Israel sind, bedeutet, gerade auch aus Deutschland einen Segen zu empfangen. Also als ich vor 10 Jahren herkam nach Deutschland, ich kannte hier weder eigentlich einen Juden oder zumindest nicht viele. Ich kenne natürlich das Thema der Aliyah schon sehr lange, weil ich 91 dabei war, als EMESA gegründet wurde und war auch in Spanien Koordinator. Aber gerade in Deutschland ist ja doch eine sehr besondere Situation. Und wenn man sich vorstellt, heute in Deutschland sitzen wir quasi zusammen mit Vertretern aus Israel, die hierher gesandt sind, um Juden zu helfen, nach Israel zu kommen. Und die uns sagen, rufen die an und sagen, Johannes, da haben wir ein Problem, könnt ihr nicht mal da für uns beten? Und das ist oft das allererste, was die sagen, bitte betet für uns. Und dann ist oft so, ja, was können wir da zusammen tun, vielleicht in dem Land? Es gibt ja Länder, da gibt es ja nicht mal eine israelische Botschaft. Das sind 100% dann nur Christen, die den Juden in diesen Ländern helfen. Und das ist schon sehr spannend zu sehen, dass Gott so eine Freundschaft auch einfach hat entstehen lassen im Lauf der letzten Jahre. Heute geht es ja auch ein Stück weit über Antisemitismus, ist mir gesagt worden. Das steht so auf dem Flyer und ich will ja gehorsam sein. Ich bin jetzt kein Antisemitismus-Experte, muss ich zugeben, aber ich habe mich dann natürlich schon mit dem Thema ein bisschen beschäftigt. Aber lasst uns einfach nochmal beten, bevor wir dann da einsteigen. Vater im Himmel, ich danke dir jetzt, dass wir hier zusammenkommen können aus verschiedenen Gemeinden und Orten, in erster Linie, um dir zu begegnen, um dein Wort zu hören und auch um deine Gedanken zu verstehen mit Israel. Und Vater, wir danken dir, dass in dieser Zeit der Krise auch, dass wir die Möglichkeit haben, überhaupt heute Abend hier zu sein. Amen. Also für mich, ich bin da auch so froh, so ein Live-Treffen zu haben, weil seit Monaten sitzt du nur noch am Computer und hast so Zoom-Meetings, heißt es, aber das ist doch dann schön, mal Menschen so in 3 Dimensionen auch zu sehen und nicht nur so als Bildschirmbild. Ja. Also es geht um Antisemitismus, nicht nur, aber da steht sogar Antisemitismus in Deutschland, neues oder altes Problem. Und eigentlich, die Fahrt hierher hat mir gleich eine gute Vorlage gegeben, als ich die 3 Uhr Nachrichten angemacht habe, weil die erste Meldung, antisemitischer Anschlag auf die Synagoge in Berlin-Schöneberg. Ich weiß nicht, ob ihr es auch im Radio gehört habt. Es war jetzt kein körperlicher Anschlag, aber jemand hat offensichtlich die Mesusa, also wenn ihr bei Juden im Haus seid oder auch in der Synagoge oder so, die haben immer an den Türen so kleine Kästchen, die können ganz unterschiedlich aussehen, die sind meistens so schräg dort drin, das nennt man Mesusa und es hat jemand diese Mesusa abmontiert, sie mit Hakenkreuzen beschmiert und dann verkehrt drum wieder drangehängt. Jetzt könnte man sagen, naja, das ist so ein kleines Kästchen da oder was, aber das drückt etwas aus. Von daher, wenn jemand sagt, nee, Antisemitismus gibt's ja bei uns gar nicht mehr, also das ist jetzt nur mal ein kleines Beispiel, es ist sicher noch vorhanden. Aber ich habe mir erst gedacht, wir reden über Antisemitismus, das, keine Angst, das müsst ihr jetzt nicht lesen können, das ist könnte ich jetzt auch nicht, aber ich lese euch einfach daraus kurz ein paar Sachen vor. Na, jetzt bin ich zu weit gegangen, Entschuldigung. Das ist die Definition, ich wohne in Nordrhein-Westfalen, was in NRW auf der offiziellen Seite des Landes NRW wie Antisemitismus definiert wird. Und ich glaube, es ist gut, bevor man sich über was unterhält, dass man erstmal klar ist, um was es geht. Es gibt ja nicht nur die Juden, sind Semiten von ihrer Abstimmung, gibt ja auch andere Semiten noch, aber um was reden wir hier? Also die offizielle Definition ist ist folgende. Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, die im Hass auf Juden Ausdruck finden kann. Rhetorische oder physische Manifestationen von Antisemitismus richten sich gegen jüdische oder nicht jüdische Individuen. Dazu ist zum Beispiel auch Leute, die eben Juden unterstützen oder die mit Juden befreundet sind, können das sein, und oder ihr Eigentum, gegen Institutionen jüdischer Gemeinden und religiöse Einrichtungen. Das ist jetzt sehr generell die Definition. Also es ist auch den meisten Leuten bewusst, wenn wir von Antisemitismus reden, könnte man eigentlich sagen Judenfeindlichkeit. Das wäre vielleicht ein bisschen besser definiert. Aber dann stehen hier noch 14 Punkte, weil man gesagt hat, ja, das ist ja sehr allgemein. Lass uns das doch mal ein paar konkreter definieren. Und ich habe jetzt nur mal ein paar hier fett gemacht, die ich mal rausnehmen möchte. Und dann vielleicht auch ein paar Beispiele dazu. Das erste heißt es hier, Menschen oder Gruppen rufen zur Tötung oder zur Schädigung von Juden im Namen einer radikalen extremistischen Ideologie oder einer radikalen extremistischen Religionsanschauung auf. Also ich überlege mir hier in Deutschland, da brauchen wir nicht weit schauen. Ich denke, soweit ich das weiß, von Freunden, die früher Moslems waren, die aus den Moscheen kommen, die sagen, jeden Freitag wird in den Moscheen proklamiert, Tod den Juden und Juden und auch Amerika feindliche Parolen ausgesprochen. Wie gesagt, ich kann es nicht nachweisen, ob es in jeder Moschee ist, aber man weiß, es ist in sehr vielen und das habe ich nicht nur von ein oder zwei gehört. Also das ist zum Beispiel ganz klarer Antisemitismus. Nur der findet irgendwo jetzt nicht im Öffentlichen statt, aber dann gibt es ja auch diese Märsche, ich habe nachher ein paar Bilder, wo ganz offen aufgerufen wird zur Schädigung von Juden. Und jetzt, letztes Jahr war das erste Mal, wo zum Beispiel die Berliner Regierung gesagt hat, nee, ihr dürft jetzt keine Plakate mehr haben, Juden ins Gas. Also ich war vor 3 Jahren noch in Berlin, an diesem Al-Quds-Tag, wie sie es nennen, da waren wirklich noch die Plakate Juden ins Gas und all diese Dinge. Das ist jetzt verboten, das erste Mal, glaube ich, war das letzte Mal, das erste Mal verboten, müsst ihr euch mal vorstellen, in Deutschland über Jahre wurde das toleriert und erlaubt. Andere Definition, hier der Punkt 3. Menschen oder Gruppen bringen falsche, entmenschlichende, dämonisierende oder Stereotypen, Anschuldigungen gegen einzelne Juden oder die Macht von Juden als Kollektiv vor. Also auch diese ganzen Verschwörungstheorien, der Weltverschwörung, die Juden wollen die Weltherrschaft und all diese Dinge da. Und fällt auch unter dem Aspekt Antisemitismus. Oder hier Punkt 4. Juden werden als Volk für tatsächliches oder unterstelltes Fehlverhalten einzelner Juden, einzelner jüdischer Gruppen oder sogar Nicht-Juden verantwortlich gemacht. Also irgendjemand ist Jude, zum Beispiel jetzt ein Staatspräsident in der Ukraine im Moment, der ist Jude, der vorige war auch einer. Der macht jetzt was falsch, sagt man, ja die Juden. Na, deswegen, zum Beispiel, ich kenne viele Juden, die sagen, wir wollen gar nicht, dass Juden Politiker werden oder so bekannt werden, weil das fällt alles, was der falsch macht, fällt dann auf uns zurück. Ja? Man sagt dann immer die Juden. In meiner näheren Familie, als der Gaza-Krieg war und dann auch in Deutschland diese Anti-Israel-Demos waren und auch tätliche Angriffe gegen Juden, auch hier in unserem Land, dann hat er mir gesagt, ja, die sind doch selber schuld. Also der Jude hier in Deutschland ist schuld, weil Israel ist ja sein Land verteidigt gegen tausende Raketen, die abgeschossen werden. Das ist purer Antisemitismus. Und derjenige ist ein Lehrer am Gymnasium. Ja, vielleicht so 68er Ideologie und Lehre halt, ja. Das hat nichts mehr mit Rationalismus zu tun. Wenn du es bei irgendjemand anders sagen würdest, dann würde man sagen, du bist rassistisch oder was weiß ich. Wenn ich sage, du bist dran schuld, weil du vielleicht die gleiche Abstammung hast wie irgendjemand, der irgendwo anders weit weg was macht. Muss gar nicht sagen, ob das richtig oder falsch ist. Das ist Antisemitismus. Ich nehme jetzt noch einen Punkt hier raus, zum Beispiel hier der Punkt 10. die Anwendung doppelter Standards bei der Beurteilung des Staates Israel. Ist doch interessant, wie darauf gedrängt wird, dass Produkte, die aus Israel kommen, wie die markiert werden, und dann wird mir gesagt, das sind besetzte Gebiete und vielleicht muss man da boykottieren oder was weiß ich. Überlegt euch mal, was andere Staaten machen. Was da abläuft, wie da zum Beispiel, wenn hier sehe ich gerade Weltverfolgungsindex von Christen, wo Christen überall verfolgt werden, und mit diesen Staaten machen wir Handel, die haben hier ihre Vertretungen und alles Mögliche, da wird nichts, da ist kein Aufruf zu boykottieren oder so. Ich meine, wir dürften keine einzige Ware aus China haben oder aus anderen Ländern, wenn wir den Maßstab an diese Länder anlegen würden, den wir an Israel anlegen. Ja. Ich war neulich in Holland, ihr wisst, in Holland gibt es eine sehr gute christliche Unterstützung für Juden, dort gibt es das größte Warenhaus für Produkte aus Israel. Und da kam extra ein Vertreter der EU und hat kontrolliert, dass auch auf jeder Weinflasche aus Samarien ein Aufkleber drauf ist, dass das eben aus den besetzten Gebieten kommt. Sonst würden die diesen Laden schließen. Müsst ihr euch mal vorstellen, so weit geht es, weil es ist denen ein Dorn im Auge, dass es hier Christen gibt, die israelische Produkte verkaufen, ohne draufzuschreiben. Das ist aber aus den sogenannten besetzten Gebieten, was ja ist jetzt ein anderes Thema, was ja sowieso ein Unsinn ist. Also der Antisemitismus findet sich auf den verschiedenen Ebenen unserer Gesellschaft wieder. Das ist durchaus nicht nur irgend so eine radikale Gruppe, das ist auch nicht nur welche aus einer anderen Religion, sondern das geht durch die Gesellschaft hindurch. Ich denke, wenn wir mal ehrlich sind, ich glaube mir, wir könnten wahrscheinlich, wenn wir ein bisschen mit offenen Augen umgehen in der Arbeit, im Familienkreis oder so, wäre es nicht schwer, Leute zu finden, die einen dieser 14 Kriterien hier erfüllen. Also es ist ein aktuelles Problem. Aber manchmal wird es natürlich so dargestellt, wir kennen Bilder wie diese hier, Lübeck will euch nicht, ja, da sagt man, das war halt früher so und es war die Zeit, aber wir sind ja entnazifiziert und so, aber wisst ihr, ein Gedankengut, das über hunderte Jahre gesät wurde, das kannst du ja nicht rauszwingen, ja, das ist ja nicht, und du kannst sowieso nicht jemanden zwingen, anders zu denken, und ich glaube, das ist auch ein bisschen der Kampf. Ich zeige euch mal ein Bild von vor ein paar Wochen an der Demo hier, und das ist so noch ein harmloses Bild, also wenn du ein bisschen in die sozialen Medien gehst, was gerade jetzt mit dieser Corona-Krise, wie Juden die Schuld gegeben wird, also wirklich auf schlimmste Art und Weise. Ich meine, in Deutschland geht es vielleicht noch, aber in USA ja ganz extrem, ihr wisst, diese ganze Black Lives Matter-Bewegung ist ja von Grund auf antisemitisch geprägt, schon von ihrer Gründung. Und die haben ja angefangen, wirklich Trupps loszuschicken auf Synagogen. Die haben eine der ältesten Synagogen in Los Angeles, als diese Demos anfingen, wurde angegriffen, jüdische Läden. Und also bewusst gegen Juden, nicht weil das halt zufälligerweise ein jüdischer Laden war. Und also das sind Dinge, die sind in der Bevölkerung, jetzt kann man sagen, ja, das ist Amerika, die sind sowieso ein bisschen anders wie wir, aber ich glaube, in Deutschland ist es auch nicht viel anders. Zum Beispiel, wenn wir hier Bilder anschauen, hier erst nochmal von früher, von 35, ja, das kennt man. Hier wurden Juden mit Namen genannt. Also so, das ist der Jude und kauft nicht bei dem, oder den musst du entlassen. Wenn jemand noch einen Juden angestellt hatte, dann ist er unter Druck gesetzt worden, den zu entlassen, einen Deutschen anzustellen und so auch immer. Das sagt man, ach ja, das war früher. Aber jetzt zeige ich euch Bilder aus Deutschland. Hier eine Demo. Kauft nicht diese Produkte. Das ist hier auch an einer BDS Ding, weil das ist, es hat jüdische Eigentümer, diese Firma HP, kennt ihr vielleicht, der ist ein bisschen dunkel hier, benutzen vielleicht viele von uns, oder hier zum Beispiel, ich boykottiere Israel, nicht die Juden, weil die Leute, die sagen auch, ja, weißt du, wir haben ja nichts gegen Juden, nur gegen Israel. Aber weißt du, das ist dasselbe, das ist, ich habe nichts gegen Deutsche, nur gegen Deutschland, so ungefähr, das ist, und wo ganz, ganz bewusst auch Firmen genannt werden. Vor einigen Jahren hat zum Beispiel die Methodistenkirche in Kanada an alle ihre Mitglieder eine Liste von jüdischen Firmen verschickt mit dem Aufruf, nicht da zu kaufen. Ja, das war direkt vor Weihnachten, vor einigen Jahren. Ich kann euch das Mail gerne zeigen, habe ich irgendwo noch drauf. Fürchterlich. Also auch unter Christen. Es sind auch sogar, gibt verschiedene Pfarrer, die sich sehr stark in dieser Boykottbewegung, also BDS, das heißt, Boykott, dann, ich versuche zu übersetzen, dass du nicht investierst und sanktionierst eben israelische Produkte. Es sind einige Pfarrer, die sehr stark das unterstützen. Es gibt zum Beispiel auch einen Pfarrer aus Bethlehem, einen lutherischen, der wird hier nach Deutschland eingeladen, kriegt Gelder in Hunderttausenden. Die haben dort in Bethlehem ein riesen Konferenzzentrum hingestellt, nur mit dem Hauptziel, Konferenzen gegen Israel abzuhalten. Also die kommen dort zusammen. Der lehrt auch, dass Jesus ja eigentlich Palästinenser war. Ja. Also, und er selber hätte mehr Verwandtschaft mit Jesus als zum Beispiel Netanyahu. Und solche Dinge lehrt er. Der wird hier eingeladen in Kirchen, kriegt dann sogar Friedenspreise und er ruft zum offenen Hass auf gegen Israel und Juden. Und kriegt Riesenunterstützung, also auch finanzieller Art, ideologischer Art. Ich sage jetzt nicht, dass alle so sind in einer gewissen Denomination. Das geht auch durch die Denominationen hinweg. Ist das sicher eine Problematik hier. Zum Beispiel solche Märsche, das ist auch aus Deutschland hier, diese Märsche gegen Israel, dieser Hass, der dort geschürt wird, auch auf unseren Straßen bis hin zu der Verbrennung von Fahnen, das war hier in Berlin, das ist ja jetzt auch verboten, also das sind immer die Politiker, die sind dann immer ganz entsetzt, aber das wird erlaubt, ja. Andere Dinge, die werden dann gar nicht erlaubt, halt sowas. Die müssten eigentlich vorher schon ein bisschen wissen, aber da stehen die Polizisten teilweise daneben und schauen zu und danach ist man ganz entsetzt, ja. Ihr wisst bei uns, ich komme aus dem Ruhrgebiet, in Essen war so ein Vorfall, zweimal schon, wo eine Anti-Israel-Demo war und die haben dann angefangen, Steine gegen ein Fenster zu werfen, weil der entweder hatte der eine Menorah im Fenster oder Israel-Fahne, weiß ich nicht mehr genau. Und dann gingen die Polizisten nicht gegen die Steinewerfer, sondern sind in die Wohnung eingedrungen und haben diese Fahne entfernt. Weil die gesagt haben, das ist ja auch eine Provokation. Na, ich meine, danach entschuldigt man sich, dann kommt der Bürgermeister oder der Polizeichef und sagt, ja, das war vielleicht nicht ganz richtig oder so, aber man sieht, einfach sowas dürfte eigentlich in unserem Land ja gar nicht mehr möglich sein. Und ich habe mir mal gefragt, was ist eigentlich so die tiefe Wurzel? Weil wir können ja ein Problem, das kann man jetzt beschreiben, wir können auch gibt ja auch Antisemitismusbeauftragte und Experten, du kannst ja die Zahlen alle lesen, wie die fast sich verdoppeln, glaube ich, die letzten Jahre jährlich und so. Und es ist ja auch nur so die Spitze vom Eisberg, weil das normale, der Alltagsantisemitismus, der wird ja nicht angezeigt. Und gerade jetzt, wir sind ja in vielen Kontakt mit jüdischen Leuten. Ja, weißt du, das Kind, meinetwegen von einer jüdischen Familie, das in der Schule angemacht wird. Ich meine, ihr wisst doch, wie das mit Kindern ist. Der schämt sich doch dann auch heimzukommen und sagt, ja, da haben sie mich jetzt wieder irgendwie im Pausenhof irgendwas gesagt oder so. Sondern das schluckt es dann halt, nimmt es dann so auf oder so. Das ist eine, führt nicht immer gleich zu einer Anzeige oder da wird groß was gemacht. Das wird anders gemacht, wenn jemand verprügelt wird oder wenn es dann wirklich ernsthafte Konsequenzen hat, aber sonst, ja, das sind halt Kinder. Ne? Und wie gesagt, ist ja auch schwierig. Also wir haben ja hier ein paar Lehrer, sehe ich. Ich meine, wie willst du das, was manche in den Familien gelehrt kriegen, was gelebt wird, auch dieser Hass täglich, dann kommen die Schule, ich glaube, du kannst es gar nicht so einfach die verändern, sagen, jetzt glaub mal nicht mehr, was deine Eltern da sagen über die Juden, sondern es ist ganz anders. Ich glaube, das ist so ein Problem, so das in den Köpfen der Menschen, ich denke, was uns beschäftigen sollte, als Christen, als Menschen, die an Jesus glauben, an die Bibel glauben, ist, dass wenn Menschen, die sagen, sie sind Christen, die irgendwie mit Antisemitismus was zu tun haben. Das sollte uns beschäftigen. Und ich glaube, da müssen wir erstmal anfangen. Weil sonst haben wir auch keine Autorität, zur Welt zu sprechen, wenn wir in unserem eigenen Haus eigentlich nicht damit umgehen. Und Da müssen wir mal ganz am Anfang in die Bibel gehen. Jetzt müssen wir mal die Bibel holen, weil zu dieser Stelle brauchen wir noch nicht aufschlagen. Ich denke, darin liegt die Wurzel. 1. Mose 3, Vers 1. Sollte Gott wirklich gesagt haben, hat Gott wirklich gesagt, dieser Zweifel an der Autorität des Wortes Gottes und der Souveränität, also eine Souveränität ist Teil des Charakters Gottes. Keiner, der die Bibel liest, kann ja anzweifeln, dass Gott gesagt hat, er hat Abraham erwählt, er hat dieses Volk erwählt, er hat dieses Volk ja gegründet. An manchen Stellen steht in der Bibel sogar, ich bin der König Israels. Und das sagt Gott in einem Zeitpunkt, wo Israel quasi abgefallen war von ihm, wo sie im Unglauben waren und im Götzendienst. Und trotzdem sagt er, ich bin der König Israels. Das kannst du ja, würde ja kein Mensch ernsthaft leugnen. Aber viele Leute, die sich Christen nennen, sagen ja, das steht zwar in der Bibel, aber ich weiß es heute besser, was die Bibel sagt. Letztendlich ist es die Grundfrage, hat die Bibel recht oder unsere Philosophie, unsere begrenzte Vorstellung von dem Leben und von dem, was und wie Gott ist. Und ich glaube, wenn wir da nicht an die Tiefe rangehen, werden wir das Problem nicht lösen. Und es geht ja auch nicht darum, zum Beispiel immer Israel zu verteidigen. Die Leute kommen immer, das ist immer witzig, wenn ich so hinkomme, zu manchen Leuten, da weiß ich das schon vorher, dann kommen sie immer mit den neuesten Nachrichten. Und dann hat vielleicht irgendein Jude wieder irgendwas gemacht, was vielleicht sogar wirklich nicht in Ordnung ist. Was ja nicht alles, nur weil jemand Jude ist, ist alles, was er macht, super und heilig. Aber es ist schon interessant, dann kommen die Leute und sagen, schau mal da, der Jude und die Juden, ich habe es ja schon immer gewusst. Und dann, der will dich dann so in so eine Ecke drängen, weil er weiß, wir arbeiten mit Juden und mit Israel, dass ich dann die immer verteidige. Aber weißt du, wir müssen die gar nicht verteidigen, wir müssen auch Gott nicht verteidigen. Die Frage ist doch, glaubst du wirklich an das Wort Gottes? Die Brigitte hat ja vorhin ein paar Bibelstellen, oder wir haben ja zusammen gelesen aus diesem Bibelstellenheft. Glaubst du, dass die Verheißungen Gottes Ja und Amen sind? Oder, naja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Das ist eigentlich so eine Grundfrage. Und diese Grundfrage hat eben schon der Feind, dem ist schon gelungen, bei der Eva und letztendlich auch dann bei Adam, sie dazu zu bringen, gegen Gott letztendlich zu rebellieren oder ungehorsam zu sein. Ja, aber eigentlich, so mit Israel ist doch eigentlich unfair. Warum hat Gott so ein Volk erwählt? Und wisst ihr, das ist ja auch so mit den Juden, ist ja auch so, es hat mir mal einer, ist auch so, wenn du dich mit Juden unterhältst, kriegst du nochmal so einen anderen Blick. Der sagt, schau mal, Johannes, ganz einfach, wenn du die Geschichte anschaust, wenn es uns schlecht ging, also meinetwegen, wir waren arm alle, wir hatten nichts, haben die Leute gesagt, ja, die sind verflucht von Gott. Und deswegen sind sie so arm, die haben kein Land, die sind die Ärmsten im Land, weil kein Segen auf ihnen ist. Dann hat man ihnen verboten, meinetwegen Handwerksberufe auszuführen. Ich nenne jetzt halt Beispiel aus Deutschland. Dann sagt ihr, was sollen wir machen? Dann haben sie gesagt, okay, wir haben noch ein bisschen Geld, wir fangen an, was wir heute Bank kennen. Letztendlich dieses Wort Bank kommt wirklich von der Bank, weil die sich hingesetzt haben und mit dem Geld, das sie hatten, es ausgeliehen haben, weil ihnen wurden die Handwerksberufe verboten. Dann haben sie damit Erfolg gehabt und manche sind reich geworden, manche auch sehr. Ich habe mir gesagt, ja, wir haben schon immer gewusst, die Juden. Weißt du? Ging's Israel schlecht, sagt man, ja, als Land, ja, weil die sind verflucht von Gott. Geht's ihnen gut, sagt man, boah, das ist ja unfair und die armen Palästinenser und was weiß ich. Also versteht ihr, irgendwie, die können's keinem recht machen. Und wenn wir mal ehrlich sind, weil wir so in diesem Denken drin sind, dann fallen wir auch manchmal so, dann hört man das so oft, nicht, dass man es unbedingt glaubt, aber das hat schon Einfluss auf einen, wenn man sich diese Dinge nicht mal so bewusst macht. Zum Beispiel, wenn die Bibel sagt, freu dich oder wünsch Israel Gutes, freu dich an dem Heil, das Gott schenkt Israels, freu dich, wenn es den Juden gut geht, freuen wir uns daran? Oder werden wir dann einfach so ein bisschen eifersüchtig? Ja? Das ist ja manchmal selbst unter Christen so, braucht man gar nicht auf die Juden schauen. Ja? Ich habe das mal erlebt in Spanien, bevor wir als Missionare waren, war ich eingeladen zu predigen in einer Gemeinde, die relativ neu war. Noch dazu von einem Ausländer, also nicht ein Spanier. Und er hatte halt innerhalb von 2-3 Jahren mehr Mitglieder als der Pastor nebendran, der seit 20 Jahren Gemeindearbeit macht. Und haben alle gesagt, na, irgendwas kann mit dem nicht stimmen. Anstatt sich zu freuen, zu sagen, Mensch, der hat jetzt 100 und ich sitze halt noch mit meinen 10, 15 da, haben alle gesagt, nee, irgendwas macht der falsch. Also irgendwas kann da ja schon nicht stimmen. Versteht ihr? Das ist doch manchmal so. Wenn Gott jemand segnet, dann sagen wir, ja, da ist Betrug dahinter. Und wenn es ihm schlecht geht, sagen wir, ja, da muss Sünde im Leben sein. Na? Und das müssen wir einfach mal ablegen. Sondern Gott erfüllt sein Wort. Und wir werden sowieso das ganze Thema Israel, das ganze Thema der Juden nicht verstehen, wenn wir nicht verstehen, was Verheißungen Gottes sind. Und zwar, dass es zwei verschiedene Typen von Bündnissen gibt. Einmal ein Bund, der Bedingungen hat, so wenn du das und das magst, wird dies und jenes geschehen, so die Segen und Fluch, das kennen wir oft sehr gut, aber dann gibt es eben auch Verheißungen, die sind bedingungslos. Wenn die Bedingung, dass Israel in dem Land ist, als Volk, nur wäre, weil sie alle super heilig leben, dann würde es nie erfüllt werden. Aber wisst ihr, als Gott diesen Bund mit Abraham geschlossen hat, hat Abraham geschlafen. Erinnert euch daran, wenn ihr das mal lest. Weil Gott gewusst hat, wenn ich es von dem abhängig mache, wird es nie gelingen. Weil auch Abraham, der war auch nicht perfekt. Der war Freund Gottes. Der war ein Vorbild des Glaubens. Aber perfekt war er auch nicht. Ja. Und es gibt eben das, weil Gott einfach souverän ist. Das müssen wir akzeptieren. Wir müssen uns mal wieder damit beschäftigen, mit dem Thema Wahrheit. Wisst ihr, wir leben ja so in einem Humanismus, in der Gesellschaft, die sagt, es gibt keine absolute Wahrheit. Aber die Bibel ist ganz anders. Einmal sagt es über Gott selbst, sie selbst, ich bin der Weg, die Wahrheit, nicht eine Wahrheit. Und das ist eine große Gefahr, zum Beispiel in der ganzen Ökumene-Bewegung. Ich sage jetzt nicht, du kannst jetzt nicht mit anderen Christen, ihr seid ja auch aus verschiedenen Gemeinden, aber da ist eine Grenze überschritten, wenn ich sage, naja, Jesus ist ein Weg zu Gott und Buddha ein anderer und das ein anderer und dann vielleicht noch den Heiligen oder was weiß ich, da werden schnell die Grenzen verschoben, wo es dann nicht mehr biblisch ist. Es gibt eine absolute Wahrheit. Und Jesus hat ja gebetet, hier in Johannes 17, dieses Gebet um Einheit, was ja oft so hingenommen wird, wo gesagt wird, ja, das Wichtigste ist, wir sind eins. Nee, das Wichtigste ist nicht, wir sind eins. Das Wichtigste ist, wir sind in Christus. Weil Einheit, ohne in Christus zu sein, ist menschlich gemacht und es wird nicht funktionieren. Das ist nicht die Einheit Gottes. Damals, die Menschen waren auch eins, lasst uns einen Turm bauen gegen Gott. Und sie waren sich eins, sie wollen Gott vom Thron stürzen. Und versteht ihr, Einheit, wo nicht Gott im Zentrum steht, ist sogar sehr gefährlich. Aber Jesus betet hier in diesem Gebet für seine Jünger. Er sagt, heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Gottes Wort ist Wahrheit. Und auf dieser Basis wollen wir auch über Israel lernen. Du kannst ja viele Vorträge halten über Israel, über die Juden, aber unsere Basis als Gläubige ist das Wort Gottes. Weil daran müssen wir uns orientieren. Und Geschwister, so die letzten 6, 7 Monate, wir haben so viel Feedback bekommen von Menschen, die sehr verunsichert sind, ja, ein bisschen mit diesen ganzen Umständen. Die ganze Welt steht auf dem Kopf. Und wie gut ist es, dass wir Orientierung haben als Christen. Und manchmal finde ich schade, dass dann die Christen manchmal mehr Panik haben als Ungläubige. Ich kenne manche Leute, die haben mit Gott nichts zu tun, die sind manchmal lockerer als manche Gläubige. Die Gläubigen kommen dann immer in Panik und ist jetzt der Antichrist da und was weiß ich und so. Ja, wisst ihr, wir sollen doch Licht der Welt sein. Und wir haben doch Orientierung. Für uns bringt doch so eine Krise nicht Panik. Klar, wir müssen uns auch anpassen. Es kann uns betreffen und es betrifft uns, zum Beispiel in unserem Dienst. Also eben ESA, ich kann ein paar Beispiele nennen, aber nur mal ganz konkret. Ich bin ja verantwortlich auch für unsere Arbeit in Russland, dort habe ich über 30 angestellte Mitarbeiter, für die ich verantwortlich bin. Und jetzt mussten wir eine ganze Basis zumachen, weil alle an Corona erkrankt sind. Und die eine, unsere Hauptmitarbeiterin dort, fast 50% ihrer Lungen beeinträchtigt ist und so. Ja, natürlich betrifft uns das. Natürlich brauchen wir Weisheit, was sollen wir machen, was sollen wir nicht machen. Versteht ihr? Aber wir haben keine Panik, jetzt geht die Welt unter. Das ist ja sowieso diese ganze Weltuntergangsding. Für uns ist ja sowieso, wenn ihr diese Dinge seht, dann wisst ihr, dann blickt auf, weil sein Kommen ist nahe. Versteht ihr? Jesus hat nicht gesagt, es wird immer alles besser. Wir leben ja so in dieser falschen Vorstellung, es wird immer alles besser. Und wir haben jetzt auch in Deutschland ja Jahrzehnte des Segens gehabt, in vielen Aspekten. Und wisst ihr, wir Deutsche, wir tendieren immer ein bisschen so zur Undankbarkeit, aber die Welt, die schaut auf Deutschland, schon allein mit den Corona-Zahlen. Allein schon, ich war gerade in Holland, also da durften wir noch hin in dem Gewebe, aber vor zwei, und die schauen, ja, wie macht ihr das in Deutschland? Und überall, wo du hingehst, um Deutschland rum. Mein Schäuble hat gesagt, glaube ich, gestern oder vorgestern habe ich das gehört, ja, vielleicht haben wir nur Glück gehabt. Ich würde sagen, wir haben Gnade gehabt. Nicht, wir haben das verdient. Ich glaube auch nicht, dass wir besser sind. Klar, die Welt geht vom Glück. Ich glaube, wir haben Gnade gehabt. Wir wissen, ja, das muss aber auch nicht immer so sein. Versteht ihr? Und im Moment druckt die Welt, unsere Politiker, die drucken so viel Geld, dass die kaum mehr nachkommen, um das irgendwie so abzufedern, dass die Leute, wisst ihr, irgendwann wird es vielleicht auch nicht mehr so funktionieren. Und dann ist doch gut, wenn du das Wort Gottes kennst, wo sagt, vertrau, verflucht ist, wer auf Menschen sich verlässt. Verflucht ist, wer die materiellen Dinge zu seinem Götzen macht. Versteht ihr? Da wir alle brauchen was zum Leben, wir alle freuen uns und es ist auch nicht verkehrt, einen Besitz zu haben oder so, aber unser Herz hängt nicht daran. Unser Herz hängt an Jesus und das kann uns keiner nehmen. Keine Krise der Welt. Und deswegen haben wir als Christen ja wirklich einen großen Vorteil. Psalm 25 möchte ich euch noch gerne lesen. Zwei Verse zumindest aus Psalm 25. Und ich merke das selber, wir brauchen es immer wieder, diese Ausrichtung auf das Wort Gottes, weil sonst gehst du wirklich, kann ich das so runterziehen, so die Nachricht und jetzt fängt der Herbst erstmal an, der Winter, wie wird es kommen, wie wird es alles sein? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß eins, Gott verändert sich nicht. Sein Wort steht fest. Psalm 25, 4 und 5. Deine Wege, Herr, tue mir kund, deine Pfade lehre mich. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist Gott meines Heils. Auf dich harre ich den ganzen Tag. Ich glaube, das sollte unser Gebet sein, dass Gott uns lehrt, dass wir auf ihn harren. Und was lehrt uns denn das Wort Gottes über Israel? Das ist ja auch das Thema heute Abend. Das sollen wir wissen, deswegen sollen wir die Verheißungen kennen. Zacharia 2 heißt zum Beispiel, da sagt Gott selbst, wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an. Okay, ich bin jetzt kein Mediziner, hier sitzt jemand, kann es mich korrigieren. Jemand hat mir mal gesagt, das Auge ist mit das geschützteste Teil am Körper. Das hat verschiedene Dinge hier rum, die das Auge schützen, dass da kein Schweiß reingeht und was weiß ich, das liegt da geschützt drin oder so. Ja, aber und auf jeden Fall eins weiß ich, das ist sehr unangenehm, wenn dir jemand ins Auge langt und deine natürliche Reaktion ist, dich dagegen zu verteidigen. Ich weiß nicht, ich möchte Gott nicht in seinen Augapfel langen. Versteht ihr? Das hat auf jeden Fall hat uns die Geschichte gelehrt, das ist nicht so positiv, wenn du dich mit Israel anlegst, legst du dich mit Gott an. Wenn du dich mit dem Volk Gottes anlegst, legst du dich mit Gott an. Und es hat gewöhnlicherweise kein gutes Ende. Zumindest nicht für den, der sich mit Gott anlegt. Wenn Gott, ich meine, Gott ist immer noch gnädig und wunderbare Zeugnisse, wie viele Menschen ja zum Glauben kommen, auch heute noch, die Feinde Israels waren und auch Feinde Gottes. Das ist ja das Wunderbare. Also wenn wir überlegt, wo heute zum Beispiel die größte Erweckung ist im Iran, wir hören ja immer noch vom Iran all das Negative und so, Aber dort ist die größte Erweckung im Moment und die Leute, die sind satt, dieses Regime auf der anderen Seite, und sind auch satt dem Islam, und die wenden sich zu Hunderttausenden dem Herrn zu. Und das ist so stark, und viele von denen sagen dann, ja, ich wusste schon immer, Israel ist das Volk Gottes. Ja, das ist dort bekannt, und sie kennen ja auch den Segen, den die Perser schon für Israel waren unter König Kyros und so. Ja, die kennen es manchmal mehr als manche Christen im Westen. Lasst uns mal so ein Wort zum Beispiel nochmal anschauen, einer der, was Gott hier sagt in Jeremia 31. Er spricht hier, so spricht der Herr, der die Sonne als Licht bei Tag gegeben hat, die Ordnungen des Mondes und der Sterne zur Leuchte bei Nacht, der das Meer erregt, dass seine Wellen brausen. Herr, der Herrscher ist sein Name. Es ist übrigens auch manchmal gut, wirklich sich zu erinnern, wer Gott ist, wie mächtig er ist. Wir haben nicht so einen kleinen Gott, sondern den Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und er sagt, dieser Gott sagt selbst, wenn diese Ordnungen von meinem Angesicht beseitigt werden können, spricht der Herr, dann soll auch der Same Israels aufhören, alle Zeit ein Volk vor meinem Angesicht zu sein. Also die Ordnung, dass die Sonne am Tag scheint und die Mond und die Sterne in der Nacht. Wenn das mal aufhört, dann hat Israel ein Problem. Aber er sagt, solange es diese Ordnung gibt von Sonne und Mond, solange soll der Same Israels nicht aufhören, mein Volk zu sein vor meinem Angesicht. Wow. Da steht nicht drin, ja, jetzt haben sie es verspielt. Zu viel Götzendienst, zu viel Ungehorsam. Wisst ihr, diese ganze Lehre, dieser christliche Antisemitismus, diese Lehre, sie haben ja quasi die Gottesmörder und sowas. Ne? Das ist ja kein biblischer Begriff. Außerdem, wie kannst du Gott umbringen? Dann wäre Gott nicht Gott. Also das ist ja sowieso ein Unsinn. Ist auch Unsinn, weil letztendlich, Jesus, was hat er gesagt? Niemand nimmt das Leben von mir. Und dann, als es vollbracht war, hat er gesagt, es ist vollbracht. Er hat sich selbst, kannst du ja gar nicht nochmal am Kreuz, du kannst keinen Selbstmord machen am Kreuz, hast du mal darüber nachgedacht? Aber Jesus hat gewusst, er hat so jetzt in alle Sünden, alle Krankheit getragen und er hat seinen Geist in die Hände des Vaters gegeben. Ja, also von daher, und unter welchem Recht? Unter römischem Recht. Von daher ist Jesus, deswegen ist er gestorben für die Sünden der ganzen Welt. Nicht nur der Juden, auch unser, preist den Herrn. Ja, nur mal so ein Nebengedanke. So spricht der Herr, wenn man den Himmel droben messen kann. Ja, okay, jetzt schicken sie zum Mars und alles, aber weißt du, das ist so lächerlich. Die wollen den Himmel messen und alles, die wollen bis zum Enden des Alls. Er sagt, okay, wenn euch das gelingt, Musk, wenn du wirklich häufig den ganzen All vermessen könntest und die Grundfesten der Erde drunten zu erforschen, so will ich auch den ganzen Samen Israels verwerfen, wegen all dessen, was sie getan haben, spricht der Herr. Und wisst ihr, eins ist sicher, das werden die Menschen nicht schaffen, bevor der Herr wiederkommt. Das All ist endlich, das lehrt die Bibel ganz klar, aber es wird ihnen nicht gelingen. Aber es ist auch interessant, warum hat der Mensch so ein Interesse daran? Ich meine, was profitieren wir, mal ganz ehrlich, dass wir zu Mars fliegen? Was steckt dahinter? Ich glaube, das ist auch sowas so, ja, wir wollen beweisen, dass es keinen Gott gibt. Ja, weil indem wir alles verstehen und alles, ja, preist den Herrn, da können wir doch viel entspannter leben als Christen. Ja. Also wie lang gilt die Verheißung Gottes? Solange hier zumindest, gibt ja noch andere Stellen. Also solange die Sonne aufgeht früh und abends wieder untergeht. Okay, du darfst jetzt im Sommer nicht nach Nordskandinavien fahren, da geht sie kaum, aber selbst da geht sie auf und unter. Ja? Solange weißt du, es gilt Gottes Wort mit Israel. Was können wir denn machen mit dem gegen diesen Antisemitismus? Vor ein paar Tagen habe ich dieses Foto hier geschickt bekommen über WhatsApp von einem Freund von uns, der auch bei Ebenezer dabei ist. Er sagt, an dieser Brücke gibt es regelmäßig antisemitische, die beschmieren das immer. Und dann immer, wenn er vorbeifährt und sieht es, dann fährt er hin und übermalt es. Hier seht ihr, es ist übermalt. Und dann sagt er, am nächsten Tag kam er wieder hin und dann war es noch größer dran. Okay, ich finde es nicht schlecht, das zu übermalen. Ich denke, das ist auch nicht schlecht, wenn jetzt so ein Anschlag ist, meinetwegen, oder so wie heute war, oder vor einem Jahr dann in Halle oder so, dass man dann auf die Straße geht. Aber Geschwister, wiederum, ich kann mir sogar vorstellen, das gefällt sogar diesen Leuten, die sowas machen, weil dann kriegen sie so eine Aufmerksamkeit auch. Ah, schau mal. Na? Ich weiß nicht, ob das wirklich diese Demos groß, das Denken wirklich der Bevölkerung über Israel und die Juden verändert. Wiederum, ich finde es nicht verkehrt. Ich war auch schon bei so Märschen dabei, zum Beispiel als die, wenn die bei dem Al-Quds-Marsch in Berlin, dann haben wir eine Gegendemo gemacht und ich war mit den Juden da zusammengestanden und die fanden es super, dass auch Christen da dazukommen. Das ist super gut, aber ich zweifle an, dass diese Al-Quds-Leute, wenn die uns da sehen mit Israel-Fahnen, dass sie jetzt sagen, ach, ich glaube, ich sollte doch mal meine Meinung ändern. Versteht ihr? Das ist, weil letztendlich ist das Ganze ein geistliches Problem. Und geistliche Probleme löst du zuerst mal mit Gebet. Also nur im Natürlichen glaube ich nicht, dass es letztendlich eine Veränderung geben wird. Und natürlich sollen wir für unser Land beten, weil es verunreinigt unser Land. Das verunreinigt unsere Kinder, es verunreinigt einfach unsere Arbeitsstellen, unsere Firmen, jede Form von Antisemitismus. Deswegen soll man natürlich, was man, wenn du das siehst irgendwo, dann geht es ruhig an, bring Dinge ans Licht. Aber fang zuerst an, wirklich zu beten, dass Dinge ans Licht kommen. Also wir müssen geistliche Dinge geistlich angehen. Dann wir können den Christen anhand der Bibel aufzeigen, dass Antisemitismus keine Grundlage im Wort Gottes hat. Und wie gesagt, das ist das, was mich am meisten erschüttert. Also auch unter Pastoren. Wir waren ja viele Jahre Missionare und dann hat Gott uns ja sehr klar berufen durch ein direktes Wort, geh zurück nach Deutschland und zwar sehr schnell, mach diesen Dienst mit den Juden und mit Israel. Wir haben einen Großteil unserer Unterstützer verloren und sogar ganz offen, wir haben sogar teilweise Leute Geld angeboten, nicht das zu machen mit den Juden. Und Leute haben uns hinterfragt und gesagt, ja, aber wie, eigentlich bist du doch Missionar, eigentlich bist du doch Pastor und jetzt hilfst du den Juden. Also ich rede jetzt hier von Christen. Und das sind jetzt nicht Leute, die jetzt so offen Israel-Hass haben, aber das ist überhaupt gar kein Verständnis. Was hat es denn mit uns überhaupt zu tun als Gemeinde, als Christen? Das sind doch diese Israel-Freaks, das sind doch die so im Kreis tanzen und irgendwelche Fahnen schwenken oder so. Das sind doch irgendwie, so denken die Leute. Wisst ihr, die haben gar keinen Bezug, die kriegen gar nicht mit, wie heute Gott Türen geöffnet hat wiederum, dass wir wirklich in Israel selbst auch und in den Ländern Juden segnen können. Das gab's, ich glaube, in der Geschichte der Gemeinde und Israel gab's sowas eigentlich noch nie. Ja? Ich meine, welcher Staat in der Welt redet mit dir zum Beispiel über das Kommen des Messias? Und das ist eine Realität in Israel. Viele Politiker, viele Abgeordnete in der Knesset, führende Leute, die machen Konferenzen mit Christen und sagen, lasst uns darüber reden, weil ihr glaubt, dass der Messias bald kommt. Okay, da ist halt ein Hauptunterschied. Wir glauben, er kommt das erste Mal. Ihr glaubt, er kommt das zweite Mal. Wenn er denn da ist, dann können wir ihn ja fragen, dann werden wir es ja sehen. Aber okay, das ist uns klar, da haben wir noch Unterschiede, aber sonst sind wir doch sehr einig. Ich meine, welcher Staat würde sowas machen? Versteht ihr? Es gehen in Israel Tausende auf die Straße zum gemeinsamen Gebet, um Buße zu tun, um Gott zu suchen. Es sind Dinge, die heute einfach Realität sind und die machen es nicht nur aus Tradition, sondern wirklich so aus ganzem Herzen. Weil sie wissen, dass Gott dabei ist, sein Wort zu erfüllen. Und was sollen wir, also wie gesagt, in der Kirche und der Christen, wir können nur durchs Wort Gottes argumentieren. Und nehmen die mal mit nach Israel, wenn dann mal wieder Tours erlaubt sind. Die Sonne müssen es mal sehen. Und nicht diese Lügen der Medien oder so immer alles so glauben. Also ich bin jetzt keiner der von den Fake News der Medien oder so, aber da wird einfach viel Sachen verbreitet, die sind politisch gefärbt und antisemitisch gefärbt, musst du sagen. Die Berichte, wenn zum Beispiel Krieg ist aus dem Gaza, die berichten immer erst, wenn Israel sich verteidigt. Da wird nicht gesagt, ach, na ja, jetzt waren zum Beispiel wieder 4 Raketen, das war in Deutschland gar nicht, das hörst du gar nicht. Du hörst immer nur erst, wenn ein Israel ein Flugzeug losschickt und vielleicht mal wieder so eine Raketenfabrik mal angreift oder so eine kleine Abschussbasis zerstört. Dann heißt es, Israel greift den Gazastreifen an. Dann wird berichtet. Und wenn dann noch jemand stirbt, von der nicht Jude ist, dann wird berichtet. Aber wenn das nur ein Jude, ja, ist er selber schuld, warum muss er da wohnen? Ja, versteht ihr? Es ist seine eigene Schuld. So ist es. Wer das mal verfolgt, vergleich mal israelische Medien und deutsche, dann denkst du, komisch. Wenn in China ein Fahrrad umfällt, ist es wahrscheinlicher, dass er berichtet wird, als wenn eine Rakete auf Israel abgeschossen wird. Weil es ist ja nur eine Rakete. Vor allem, wenn es keiner stirbt, dann interessiert es gar keinen. Aber also wie ist es mit den Nichtchristen? Was können wir denn da machen? Wir sollen einfach für sie beten. Und speziell für die, die in Verantwortung sind. Speziell für unsere Regierung und Leute, Wirtschaftsleute und so. Weil ich denke, da kannst du schon Unterschied machen. Und natürlich ist es eine Schande für uns und wir können uns ärgern, wenn einer unserer führenden Politiker hingeht und an einem Terroristengrab, also einen, der wirklich Juden umgebracht hat als Terrorist, dann einen Kranz hinlegt. So als Ausgleich, weil er vorher in Israel war, dann will er auch den Palästinensern gefallen, dann gehe ich halt da zu dem Terrorist und lege da auch einen Kranz hin. Das ist eine Schande. Okay, dann kann er sich aufregen und das macht mich fertig, sowas. Aber dann sehe ich, aber haben wir wirklich genug gebetet für unsere Regierung? Gerade für den Außenminister. Versteht ihr? Weil ich meine, okay, wir können ihm Briefe schreiben, das ist auch alles gut und richtig, aber wir sollen beten für unsere Regierung, weil das hat ja Einfluss, wie unser Land mit Israel umgeht, wie Gott mit uns umgeht. Die Bibel sagt ganz klar, Gott richtet die Nationen according, gemäß dem, wie wir mit Israel umgegangen sind. Ja, und durch unser Tun, und das jetzt komme ich so ein bisschen zu dem Thema, das ich heute Abend noch ein bisschen praktisch auch sagen will, durch unser Tun, indem wir einfach Juden unterstützen und Israel segnen, machen wir ein Statement in die sichtbare und unsichtbare Welt. Weil weißt du, du kannst so viel diskutieren und Bücher schreiben. Mach einfach das Richtige. Mach's einfach. Da können alle dagegen sein. Und ich glaube, diese Entscheidung zu treffen, egal, in meiner Familie, die halten mich alle für verrückt und vielleicht sogar meine christlichen Freunde und in meinem Hauskreis. Ich mache es einfach. Ich segne Juden. Und ich glaube, das verändert was. Ja. Und das ist das, was mich so begeistert an dem Ziel, an dem Dienst, den wir praktisch auch tun können. Wie viel Zeit haben wir eigentlich? Die Brigitte hat mir gesagt, es gibt keine Zeitbeschränkung. Aber wir haben schon noch ein bisschen Zeit, ne? Ich bin ja extra 400 Kilometer gefahren, dann muss man das auch ausnutzen. Ich gebe euch mal, seid ihr alle so Israel-Experten wie die Brigitte oder nicht ganz? Sonst muss ich noch mal sagen, was Aliyah bedeutet, weil da steht hier Aliyah. Also Aliyah, ich sag's mal in Kurzform, heißt, sagt man heute, wenn Juden, die jetzt fast 2000 Jahre außerhalb des Landes gewohnt haben, also natürlich nicht sie selber, aber ihre Familien, ihre Vorfahren, wenn die jetzt zurückkehren nach Israel. Das ist ein hebräisches Wort, das heißt hinaufsteigen. Am Sonntag erkläre ich noch mal ein bisschen was, obwohl die Brigitte hat meine Predigt vom Sonntag schon weggenommen, mit den Festen und so, aber ich wiederhole es dann noch mal. Die mussten dreimal im Jahr, haben die Aliyah gemacht, die sind zum Tempel. Und nach Jerusalem geht es immer nach oben. Also es geht nach oben und heute der moderne Staat Israel nimmt dieses alte hebräische Wort und sagt, wenn ihr jetzt nach Israel kommt, dann geht ihr höher, auch geistig, weil ihr seid näher dort an diesem Ort, wo Gott gesagt hat, dass meine Gegenwart wohnen wird hier auf dieser Erde. Also ihr kommt in eure Berufung, in eure Bestimmung. Und deswegen, man sagt es im Aliyah und die Aliyah machen, die nennt man Olim. Da steckt auch dieselbe Wurzel drin und das sind die quasi die Einwanderer nach Israel. In den letzten 10 Jahren, jetzt von also in den 2010er Jahren, haben 250.000 Olim Aliyah gemacht. Das ist schon eine Menge. Sie kamen aus 150 Ländern. Schon interessant. Deswegen ist er so ein Gemisch auch, ja, aus so vielen Völkern. Klar, wenn du ein paar tausend Jahre wo wohnst, dann passt du dich irgendwie an. Also wahrscheinlich selbst wenn du jetzt, seid ihr alle hier aus Lübeck oder gibt es hier auch Zugewanderte? Gibt's? Ne, ich weiß nicht, wie viele Jahre du wohnst hier, aber ja, siehst du, hast dich wahrscheinlich auch schon ein bisschen angepasst, ne? Sagst du auch Moin oder sowas, ne, obwohl es abends ist. Na, das verstehe ich, ich komme ja aus Franken, dafür habe ich nie verstanden. Aber wahrscheinlich, wenn ich hier länger leben würde, würde ich vielleicht auch, ich wohne ja im Ruhrgebiet, ich sage dann auch immer Grüß Gott und die Leute schauen mich an, als komme ich vom Mars. Ne? Weil in bei uns ist es, begrüßt jemand mit Grüß Gott, ja, aber nicht im Ruhrgebiet. Also, ne? Und so, man passt sich dann an, weil man will nicht immer komisch daherkommen halt. Ne? Und so ist ja den Juden auch, die sind ja auch ein paar tausend Jahre woanders, dann passt man sich auch an, dann verheiratet man sich vielleicht mit jemand von dort und so ging das halt über die Jahre, aber jetzt kommen sie zurück aus 150 Ländern, allein die letzten 10 Jahre. Die Top 5 Länder waren 66.800 aus Russland, 45.670 aus der Ukraine, 38.000 aus Frankreich, 32.000 aus den USA und 10.500 aus Äthiopien. So mal für die letzten 10 Jahre. Nur, dass ihr so ein bisschen einen Überblick habt. Und dann gibt es so Länder wie Brasilien, die hatten vor 10 Jahren noch ungefähr 200 Olim im Jahr und sind jetzt so bei 600 ungefähr. Und 3.000 von den 250.000 kamen aus Ländern, wo Israel überhaupt keine diplomatische Beziehung hat. Zum Beispiel Kuba. Ich kann mich erinnern, die erste Olim-Familie, denen ich persönlich ein bisschen geholfen habe oder beteiligt war, die kamen aus Kuba. Ich war damals in Spanien und dann kriege ich so einen Brief, den habe ich heute noch. So, weißt du, hat man früher in Deutschland auch gehabt, wo du so auf ganz dünnem Papier schreibst, wo der Brief auch der Briefkuvert ist. So, und es kam da aus Kuba. Ich habe mir gedacht, wer schreibt mir da aus Kuba? Ja, wir sind Juden und wir wollen nach Israel. Ich habe gedacht, wie ich jetzt denen da helfen und so. Und dann haben wir versucht, denen zu helfen über Jahre. Und wisst ihr, was für eine Freude, dann nach Jahren habe ich die in Israel getroffen. Und es waren die ersten von einer Familie von über 20. Ja, weil, wie gesagt, Kuba hat keine diplomatischen Beziehungen. Dann muss ich erst mal rausfinden, dass wenn die irgendwas wollen, dann müssen sie zur kanadischen Botschafter. Der kanadische Botschafter, wenn er dann mal in seine Heimat fliegt, nimmt er die Papiere physisch mit im Flugzeug und trägt es dann zur israelischen Botschaft in Kanada. So geht es. Ja. Und dann natürlich hin und zurück und das ist alles nicht so einfach. Aber Gott tut es. Es kommen Israelis im Moment nach Israel oder die letzten Jahre von Ländern, die dürfe ich euch gar nicht sagen öffentlich, weil das aufgenommen wird. Aber wenn du diese Leute dann siehst in Israel, denkst du, wow, es erfüllt sich vor unseren Augen. Und ich habe euch jetzt mal ein kurzes Video mitgebracht, das haben wir, jetzt muss ich hier meine Box einschalten, das habe ich gemacht letzten Sommer in Israel, einfach Interviews mit Juden, teilweise mit denen wir zusammenarbeiten, aber auch mit welchen die Aliyah gemacht haben. Und eine Frau, muss man die Geschichte kennen, die sagt so, ach, eigentlich das Leben hier in Israel ist ganz normal, außer es gibt Probleme. Man muss dazu wissen, dieser Ort, wo wir das gefilmt haben oder wie wir die kennengelernt haben, war einige Wochen vorher ein Brandanschlag von Terroristen. Der ganze Ort ist abgebrannt, sämtliche Häuser. Die haben alles verloren, also wirklich alles. Ich habe ein anderes Video, zeige ich euch jetzt aber nicht. Mit den Häusern wirklich alles verloren. Sie hat ein paar Jahre vorher schon ihren Sohn verloren, auch durch einen Terroranschlag. Und wie ich diese Frau gesehen habe, da habe ich mich geschämt. Weißt du, die hat uns eins gesagt, weißt du, Johannes, wenn du alles verlierst, dann lernst du zu schätzen, was wirklich wichtig ist im Leben. Das ist deine Beziehung zu Gott. Ich dachte, Mensch, sowas habe ich von manchen Christen nicht gehört. Da geht vielleicht mal die Waschmaschine kaputt und dann sagen die schon, Gott, warum lässt du das zu? Und dies und jenes. Und die haben alles verloren. Und ihren Sohn. Und da war überhaupt keine Bitterkeit gegen die Terroristen oder so, sondern eigentlich fast noch, schau, unser Glaube wächst dadurch. Also nur mal so zum Hintergrund, wenn ihr diese Frau hört. Jetzt hoffe ich, dass man das auch hören kann.
We're here at Ben Gurion Airport, where every year. Hier am Ben Gurion Flughafen kommen jedes Jahr tausende neue Alumni. Wir haben das Vorrecht, viele von ihnen dabei zu unterstützen, nach Israel zu kommen, indem wir ihnen beispielsweise mit den Pässen oder beim Transport helfen. Und jetzt auch durch unser Haifa-Haus für Olim. Speziell aus Russland steigt die Zahl der Olim zurzeit stetig an. Wir erleben vor unseren Augen die Erfüllung der Prophetien, die vor tausenden von Jahren von Gott inspiriert aufgeschrieben wurden.
Wenn wir die prophetischen Schriftstellen in Jesaja und Jeremia lesen und wenn wir dann heute nach Israel kommen, dann kann man nur darüber staunen, wie sich diese Stellen erfüllen. Und nicht nur das, es gibt sehr konkrete Schriftstellen über die Rolle der Nationen bei der Unterstützung der Aliyah. Eine davon steht in Jesaja 49, Vers 22.
Gott spricht an der Stelle: Ich hebe ein Feldzeichen auf zu den Nationen. Gott stellt dieses Zeichen für alle Nationen sichtbar auf. Und darauf steht geschrieben: Und sie, die Nationen, sie werden diejenigen sein, die euch auf ihren Schultern tragen und euch in euer Land zurückbringen werden.
Es gibt ungefähr 65 Bibelstellen, wenn nicht noch mehr, die über die Aliyah sprechen. Das ist eine wirklich bedeutende Prophetie in der Bibel. Ich persönlich mag die Bibelstelle, die sagt: Ich werde sie einpflanzen in dieses Land in Wahrheit, mit meinem ganzen Herzen und mit meiner ganzen Seele. Mit dem Wissen, dass die Aliyah nicht aufhört, sobald du aus dem Flugzeug aussteigst, sondern dass es dann damit weitergeht, dass den Olim dabei geholfen wird, in Israel Fuß zu fassen, Hebräisch zu lernen, sich wie zu Hause zu fühlen, eine Arbeitsstelle zu kriegen. Auch das ist ein Bereich, wo christliche Freunde Unterstützung leisten.
Wir leben heute in einer Generation, du und ich, in der wir das alles direkt erleben. Unsere Großeltern haben das nicht sehen dürfen. Wir leben in einer Zeit, in der biblische Prophetie eine Realität ist.
Und nach fast 2000 Jahren von Misstrauen und Hass und Verfolgung und wirklich schrecklichen Beziehungen sind wir nun endlich in einer Zeit angekommen, wo wir Prophetien aus der Bibel erleben können und wir können nun die Art von Freundschaft und Verbindung zwischen der christlichen und jüdischen Welt sehen, wie sie von Anfang an gewollt war.
Dies ist der einzige Ort auf der Erde, wo du dich niemals als Fremder fühlen wirst. Es ist auch der einzige Ort, wo du dein Judentum praktizieren und auf dein Judentum stolz sein kannst. Die meisten Leute, besonders aus Europa, kommen nicht nach Israel, weil sie keine andere Wahl hatten oder weil es ihnen schlecht ging an dem Ort, von dem sie kamen, sondern weil es einfach gut ist, in Israel zu sein. Israel hat sich aus Schlamm und Krankheit heraus zu einer der stärksten Nationen der Erde entwickelt, weil uns Gott diesen Segen schenkt. Du wirst deine Arbeit bekommen und erfolgreich sein.
Ob du nun in Israel oder woanders lebst, das Leben ist immer eine Herausforderung. Und wirklich, das Leben hier ist absolut normal, außer es gibt ein Problem. Es ist echt stark, dass ich in einer Zeit leben darf, in der es nicht nur möglich ist, nach Jerusalem zu gehen, sondern dass Jerusalem wächst und gedeiht und ganz Israel weiter wächst und die Wüste blüht. Und wie könnte ich da an einem anderen Ort leben? Würde ich nicht hier leben, würde ich mich nicht erfüllt fühlen. Und wir versuchen in einem guten Geist, mit Freundlichkeit und Entschlossenheit, ein gutes Leben zu führen. Und jeder Jude wird davon profitieren, wenn er Teil von diesem Leben wird. In Israel kannst du ein gutes jüdisches Leben führen. Du kannst dir sicher sein, dass deine Kinder ein sinnerfülltes Leben als Teil unserer jüdischen Zukunft haben.
And of the Jewish future.
So, as we see some coming from the north, so wie wir sie aus dem Norden, Süden, Osten und Westen kommen sehen, sei auch du ein Teil dieses großen Wunders. Deine Gebete und Unterstützung sind nicht umsonst, sondern bringen ewige Frucht.
Ich denke, eines der größten Vorrechte, die man haben kann, wenn man an den Herrn glaubt, ist, dass man mit ihm an diesem Werk mitarbeiten kann, das dazu beiträgt, seinen heiligen Namen auf der Erde zu verherrlichen.
Also wisst ihr, allein so ein Video zu machen mit Leuten, die quasi die israelische Regierung vertreten Organisationen, die seit Ken Hiasot seit 100 Jahren gibt, Jewish Agency seit 90 Jahren, also bevor der Staat Israel gegründet wurde. Und die sagen, ihr seid doch die einzigen Freunde, die wir haben auf der Welt. Weil Regierungen kommen und gehen, die sind mal so oder so. Aber ihr bibelgläubigen Christen, ihr seid unsere Freunde. Das ist schon, und die sagen es nicht einfach nur so, sondern wirklich aus tiefer Überzeugung. Und du sitzt mit ihnen zusammen und betest und tauscht dich aus, manchmal tiefere Gespräche als mit manchen vielleicht oberflächlichen Christen. Und so hat Gott uns eben auch in Israel, also vielleicht für die, die eben Israel nicht so kennen, als wir angefangen haben, 91 haben wir hauptsächlich Juden aus Russland, aus Ukraine und aus diesen Ländern nach Israel gebracht. Aber seit einigen Jahren haben wir auch eine Arbeit in Israel, ein kleines Büro. Und Gott hat die letzten Jahre Gnade geschenkt, dass wir die Arbeit in Israel enorm erweitert haben. Das ist jetzt fast eine unserer größten Arbeitszweige geworden. Das ist, glaube ich, der einzige Ort, wo wir ein Haus mieten in dieser Größe, wo wir Olim aufnehmen. Dazu sage ich gleich was. Aber gerade jetzt in dieser Krise, als es anfing mit dem Covid und auf einmal die Leute nicht mehr reisen konnten, hatten wir zwei Herausforderungen. Auf der einen Seite haben mir Leute angerufen und gesagt, ja Johannes, es gibt jetzt keine Gottesdienste mehr, wir kriegen weniger Spenden, die Leute verlieren ihre Arbeit. Und von jüdischer Seite kamen von zwei Ebenen Anfragen. Und zwar, wir hatten ja schon Olim teilweise schon auf dem Weg zum Flughafen und auf einmal wurden die Flüge gestrichen. Vielleicht erinnert ihr euch noch, so lange ist es noch nicht her, das ging ja über Nacht. Und nicht nur hier in Deutschland. Unsere Hauptarbeit ist ja in Russland. Ich gebe euch nur mal so eine Zahl. Letztes Jahr haben wir allein im Monat August 1000 Olim nach Israel gebracht. Im Durchschnitt letztes Jahr haben wir, glaube ich, um die 22, 23 Juden pro Tag nach Israel gebracht. Also eben Eser. Nicht wie viel insgesamt gekommen sind, sondern unsere Teams. Und auf einmal hast du die am Auto, fährst zum Flughafen und ist kein Flug. Oder die Leute haben ja ihre Arbeit schon aufgegeben. Ja, die haben ihre Wohnungen aufgegeben. Und ich habe dann unseren Teams gesagt, vor allem in Russland, Ukraine, ihr lasst keinen zurück. Und das ist jetzt nicht so, dass wir viel Reserven hatten oder so. Und wir haben dann, die Beter wissen das, wir haben dann eine Mail rausgeschickt, wir machen einen Krisenfonds. Und Deutschland war eins der ersten Länder, die reagiert hat, die Beter hier, und haben wirklich Tausende, Zehntausende gegeben. Und das hat uns durch die letzten Monate durchgebracht, sprichwörtlich. Und zwar nicht nur, dass wir weitermachen konnten, auch unsere Mitarbeiter haben auch auf einiges verzichtet. Unser russisches Team hat gesagt, von vornherein, wir verzichten auf ein Viertel unser Gehalt, zumindest für ein paar Monate. Ich habe jetzt versucht, ihnen das auszugleichen, weil die sowieso nicht so viel haben. Wir haben geschaut, wo können wir was einsparen. Unser Jerusalem-Büro haben wir gekündigt, haben preis den Herrn jetzt was viel günstigeres gefunden. Es ist zwar klein, aber es ist... Geht genauso, aber Gott hat uns durchgeholfen und wir haben keinen zurückgelassen. Und in Israel, und das war jetzt ganz neu, kommt auf einmal die Anfrage der Jewish Agency oder von Olim, ja, wir können nicht mehr arbeiten, müssen ja in Quarantäne. Ihr wisst, wenn die Olim ankommen, dann müssen die 14 Tage in Quarantäne. In der Zwischenzeit nicht mehr aus allen Ländern, aus Deutschland, die können jetzt direkt rein. Aber es kamen, was ja auch ein Wunder ist, nur nebenbei bemerkt, in dieser Krisenzeit kamen trotzdem pro Monat ungefähr 1000 Olim in Israel an. Weniger als das Jahr zuvor. Aber wo es keine Flüge gab. Aber trotzdem, es wurden Flüge gefunden und die Arbeit ist viel komplizierter, ist noch. Die mussten in Quarantäne. Das heißt, du kommst an am Flughafen, kommst in deine Wohnung und darfst zwei Wochen nicht raus. Du darfst nicht mal einkaufen gehen, gar nichts. Und dann wurde mir gefragt, Eser, bitte helft uns. Und wir haben eine Aktion gestartet wie nie zuvor mit Lebensmittelpaketen. Hier seht ihr Jeremy, ist ein bisschen dunkel, unser Leiter dort in seinem Auto. Der hatte eine Sondergenehmigung der israelischen Regierung bekommen, wo keine Fahrzeuge unterwegs waren, im ganzen Land rumzufahren und Lebensmittel zu verteilen. Wir haben Anrufe bekommen von den Bnei Manasseh aus Indien, an verschiedenen Orten. Und wir haben auf der einen Seite eben Pakete verteilt. Hier seht ihr das. die das dann empfangen haben. Bei Olim hier seht ihr ein paar von denen aus Indien, von dem Bnei Manasche. Den haben wir Food Vouchers, also so Gutscheine gegeben für eine Supermarktkette. Und dann Mitarbeiter in den Zentren, wo sie wohnen, sind dann für sie einkaufen gegangen. Weil die gesagt haben, ja, die wollen halt auch gern frisches Essen kaufen und so. Und von daher ist es auch gut. Also wir haben mehr... glaube ich, so an praktische Hilfe in Israel die letzten 6 Monate gemacht, als wahrscheinlich die letzten 10 Jahre. Und im Moment kommen 2 bis 3 Familien neu zu uns ins Büro und fragen um Hilfe. Und dann eben von der Jewish Agency, die sagen, schau, da haben wir vielleicht 50 junge Leute in dem Absorption Center in Samarien, in Ariel. Könnt ihr denen helfen? Weil das waren Studenten, die Studenten haben alle ihre Jobs verloren und kriegen ja noch kein Arbeitslosengeld, weil die ja noch nicht, die sind ja gerade angekommen. Und das war so diese Herausforderung, oder ist es eben immer noch? Und ihr seht, welche Freude dann, wenn die einfach mal für ein paar Tage oder für eine Woche ein Essen bekommen. Und eben, wir haben dann so spezielle Aktionen gemacht an Pessach auch, aber im Prinzip läuft diese Aktion immer mal mehr, mal weniger, je nachdem, wie die Spenden reinkamen, weil wir haben gesagt, diese Sonderspende, die teilen wir nach Israel und eben für die in den Nationen, die jetzt irgendwie unterkommen müssen oder wo extra Kosten anfallen. Hier seht ihr eben noch mal ein paar Bilder in Israel oder hier zum Beispiel diese Familie. Das Essen, das habt ihr denen gekauft, die da beteiligt waren. Dann ist es nicht schön, da kommt die Familie an irgendwo aus Russland oder so, hier sind sie in ihrer Wohnung und dann steht hier einfach mal für eine Zeit lang das Essen vor der Türe. Wisst ihr, das ist schon ein Segen und die sagen, wow, und Christen haben euch das geschenkt. Ja. Und dann haben wir ganz viele Mails bekommen, auch E-Mails und Karten und alles Mögliche und so. Ja. Zum Beispiel hier diese, das Mädchen sagt, sie kam vor 5 Monaten aus Kolumbien und so weiter. Kann ich euch nicht alles vorlesen. Also das war schon eine sehr, sehr besondere Zeit und ist es immer noch. Also wie gesagt, die Anfragen gehen weiter. Die Situation in Israel verschärft sich ja wieder. Wer Nachrichten liest, es kommt sogar in Deutschland, weiß es, Israel hat es sehr gut gehandelt und auf einmal ist es gekippt. Und die reden von einem neuen Lockdown, noch schärferen Lockdown, vielleicht die Regierung ist sich uneinig. Also es ist nicht einfacher geworden. Und das war wirklich ein Wunder. Ich habe immer gesagt, schau, wenn wir die Anfragen wieder bekommen, zum Beispiel jetzt vor 2 Wochen wieder ein paar Familien, gerade mit Behinderten, da haben wir auch ein Sonderprogramm gemacht. Die brauchen spezielle Hilfe. Da können die Eltern nicht arbeiten, weil das Kind, meinetwegen, der glaube ich jetzt ein 7-Jähriger, der eine Rückenmarkstransplantation braucht. Dann müssen die Eltern sich um das Kind kümmern oder so. Könnt ihr da helfen? Ne? Also einmal hatten wir welche für einen Sonderflug, der hat 3 Sitzplätze gebraucht im Flugzeug. Danke. Weil er eben auch krank war und sich hinlegen musste. Und dann war die Frage ja, wer zahlt die 2 zusätzlichen Sitzplätze? Und dann haben wir gesagt, ja, wir haben noch von dem Fonds. Und solche Anfragen, also ich glaube... Gerade die Woche haben wir erst wieder, ich glaube, 10.000 Euro überwiesen, das war für spezielle Familien mit Not, also entweder mit Behinderten oder mit Kranken, teilweise über 70-Jährigen und teilweise mit Kindern. Und das dank auch gerade aus Deutschland, weil da wirklich viel Unterstützung kam. Und das muss man wirklich sagen, das ist ein Segen. Und die sagen, wie kann das sein, dass die kennen uns doch gar nicht. Und aus Deutschland kommt das und so. Und ich denke, das hat eine Wirkung in die Ewigkeit hinein. Und wisst ihr, für einen Juden, einen Christen zu bitten, bitte helf mir, das ist ja... Ist ja ein Stück weit, musst du ja auch demütig dazu sein, versteht ihr? Und das ist schon, finde ich schon sehr erstaunlich. Lass mich noch kurz was sagen zu dem Haifa-Haus. Seit einem Jahr haben wir in Haifa ein Haus gemietet. Dort können, wenn es denn mal ganz fertig renoviert ist, so über 20 jüdische Familien unterkommen, weil die bekommen ihr Flugticket erst, wenn sie nachweisen können, wo sie unterkommen. Weil der Staat Israel sagt, wir wollen keine Leute, die ankommen im Flughafen und dann auf der Straße leben. Und normal, die brauchen nur 2-3 Wochen und dann finden die eine Wohnung. Aber wo kommen die unter? Und es gibt natürlich schon so Zentren, die haben Platz so für 10.000 bis 12.000. Das ist zum Beispiel jetzt, letztes Jahr kamen 35.000 Juden in Israel neu an. Das ist ein Drittel. So, wo kommen die anderen unter? Manche haben Familienangehörige, manche, die waren schon vorher in Israel, aber gerade viele aus ärmeren Ländern, die können nicht mal dahin fliegen, sich eine Wohnung suchen und dann wieder zurück. Das können manche machen, aber nicht alle. Und die sind dankbar, dass wir ihnen heute eine Adresse geben können, wo sie sagen, ja, da kommen wir unter erstmal. Und dieses Haus, als wir uns entschieden haben, das zu machen, war ja dann die Frage, wer wird dann dieses Haus, da brauchen wir ja auch Mitarbeiter. Und ich hatte dann auf dem Herzen eine Familie aus Süddeutschland. Und die haben 6 Kinder, das ist der Markus und Rahel Ackermann, hier mit ihren 6 Kindern. Und ich habe die gefragt, das war jetzt vor 2 Jahren eigentlich so, im November, ich habe gesagt, so, ich gebe euch 2 Wochen Zeit und dann müsst ihr überlegen, nächsten Sommer nach Israel zu ziehen mit euren 6 Kindern. Habe dann auch ein bisschen mit den Kindern gesprochen und gebetet. Und sie haben gesagt, ja, das ist eigentlich unser Wunsch und wir machen das. Und Gott hat die Türen wunderbar geöffnet. 3 der Kinder sind jetzt schon beim Militär seit Dezember. Die 2 Mädchen, hier seht ihr jeweils eine, ist halt ein bisschen dunkel. Und das ist ja schon interessant. Ich meine, die Generation meiner Großeltern, die Soldaten, die haben Juden umgebracht. Und heute hast du deutsche, bibelgläubige Christen, die in der IDF, Israelische Defense Force, Juden verteidigen. Das ist nicht selbstverständlich. Und die Juden, die wundern sich auch, weil die sagen, wisst ihr, weil die Deutsche sind, müssen die nicht hingehen. Also die können sagen, weißt du, ich bin Deutscher, ich bin Christ, dann können die auch was anderes machen. Aber die haben gesagt, nee, wir wollen dorthin gehen. Weil es gibt ja manche Juden, die hier in Deutschland die sagen, nee, ich will nicht nach Israel, weil dann muss mein Kind zur Armee. Weil dort muss ja die Mädchen 2 Jahre und die Jungs 3 Jahre. Und dann sagen die, was, und ihr geht freiwillig dahin? Warum macht ihr das? Und dann kannst du ihnen erzählen von deinem Glauben, weil wir haben den Glauben an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Aber es braucht natürlich auch Gebet. Der dritte Sohn, der ist jetzt vor, ich glaube, 2 oder 3 Wochen eingezogen worden, also auch wichtig, dass wir für sie beten. In dem Haus, es ist ein ziemlich altes Haus, sehr schönes Haus, aber braucht viel Renovierungen. Wir haben letzten Sommer viel renoviert und dann kam ein Schweizer Team noch direkt vor dem Lockdown und hat Arbeiten angefangen und dann mussten sie raus. Und das andere Team konnte ja nicht mehr kommen und quasi die Arbeiten stehen dann irgendwie still. Außer das, was der Markus macht, der ist Elektriker, der verlegt, wir müssen das Haus komplett neu verkabeln, jedes einzelne Kabel muss raus. Und es ist ein 600 Quadratmeter Haus. Und dann haben wir jetzt festgestellt, das komplette Abwassersystem ist hinüber. Wir mussten jetzt den ganzen Garten aufbuddeln, weil sich das Abwasser mit dem Brauchwasser vermischt hat und so. Und das ist irgendwie nicht so vorteilhaft, habe ich mir sagen lassen. Also das sind also Arbeiten und normal, und das ist so ein Gebetsanliegen jetzt, normal schicken wir immer jemand hin zur Unterstützung, so ein Volontär. Zum Beispiel, du sagst du, Mensch, ich will da mithelfen und ich habe jetzt 2 Monate Zeit, vielleicht ein Student zwischen den Semestern oder wie auch immer, und ich helfe da einfach mit, so ein bisschen mich um die Olim im Haus zu kümmern, weil ihr müsst euch vorstellen, die ist eine Familie mit 6 Kindern, und da ist viel Praktisches zu tun, die sind auch froh, wenn noch jemand zur Unterstützung, das ist ja wie eine Pension, das sind manchmal täglich, dass Leute wieder neu kommen, die bleiben eine Woche da, der andere 2, der nächste 3, also da ist immer was zu tun. Aber jetzt, seit dem Lockdown, können wir ja keinen mehr hinschicken. Und das ist wirklich ein Gebetsanliegen. Jetzt hatten wir knapp 3 Monate ein Ehepaar dort, weil sie Jüdin ist, die konnten hin. Also die mussten jetzt aber auch wieder zurück nach Deutschland. Und jetzt beten wir, dass Gott irgendwo jemand aus Israel, jemand Gläubiges uns zeigt, der bereit ist, da jetzt mal ein paar Monate mitzuhelfen, bis wir wieder jemand hinschicken können. Also hier war jetzt gerade ein Rosh Hashanah, das ist ja der Neujahrstag, hier ein Abendessen, ja, wie gesagt, ist ein bisschen dunkel, mit den Olim und mit den Mitarbeitern hier zusammen haben sie Neujahr gefeiert. Also im Moment können wir eine Ebene nur für die Gäste benutzen, wir haben glaube ich so 7, 8 Olim sind im Haus da, aber wir haben jetzt auch bald noch eine Wohnung zusätzlich, hat jemand aus Deutschland sein Erbe dort investiert für sich selber, also wir haben nicht uns als Spende gegeben, aber gesagt, ich kaufe diese Wohnung in Haifa, die ist nur 2 Straßen weiter, 10 Minuten zu Fuß und stelle die 100% auch für Olim zur Verfügung. Also auch da erweitert Gott es, weil wir kriegen sehr, sehr viele Anfragen. Jetzt haben wir das Problem, wir brauchen einfach mehr Mitarbeiter auch, weil wir sehen, du musst dich auch um die kümmern und das ist sicher ein Gebetsanliegen. Insgesamt, man könnte denken, eben im Lockdown, die Alia stoppt. Ich habe euch schon gesagt, sie ging weiter. Also seit von März bis Sommer kamen so 1000 Olim durchschnittlich. Auch ganz viele aus Äthiopien, aus den verschiedensten Ländern und jede einzelne ist so eine spezielle Geschichte. Aber ich sage euch mal zum Beispiel die Schwierigkeiten aus der Ukraine meinetwegen. Aus der Ukraine hatten wir vor dem Lockdown 3 Orte, wo Flugzeuge gingen, auch regelmäßig, planbar nach Israel. Auf einmal heißt es nee, nur noch von Kiew. Und in der Ukraine dürfen Busse nicht mehr fahren, nur noch Kleinbusse. Das heißt, jetzt hast du teilweise Leute, die wohnen 500 Kilometer weg von Kiew. Und wer schon mal in der Ukraine war, weiß, das ist jetzt nicht ganz so gut wie unsere deutschen Autobahnen, dort die Straßen. Das heißt, dann musst du hinfahren, irgendwann kommst du vielleicht um Mitternacht da an oder abends noch, dann musst du die wieder zurückfahren und dann heißt vielleicht sind 20 jetzt in dem Ort und du erfährst es 2 Tage vorher, dass in übermorgen ein Flug geht. Und dann heißt es sind 20 Leute vielleicht irgendwo 500 Kilometer weg. Dann musst du so viel Kleinbusse organisieren und dort arbeiten zum Glück verschiedene Werke zusammen. Wir haben 3 Fahrzeuge in der Ukraine laufen, aber es gibt auch noch andere christliche Werke und dann muss es organisiert werden. Aber halt sehr spontan teilweise mit all den Regeln und Bestimmungen halt auch in dem einzelnen Land. Und in Moskau auch oder in Russland ähnlich. Teilweise gingen nur noch Flüge ab Moskau. Jetzt musst du, wisst ihr, Russland ist das größte Land der Erde. Ich weiß nicht, ob euch das ist mir jetzt erst so bewusst, seitdem ich dafür verantwortlich bin, weil die haben, glaube ich, wie viel Zeit? So ein 7 sind es mindestens oder sogar noch mehr. Also wenn ich da mit jemand, das ist Wahnsinn. Das ist die sind leben schon um Mitternacht und dann ist hier noch abends, aber bei dem anderen ist auch erst Mittag. Das ist so. Ja, und das musst du erst mal so organisieren. Das heißt, jetzt geht ein Flug von Moskau. Wie bringst du jemanden von irgendwo hinter Sibirien oder da fast an der Grenze nach Alaska schon? Jetzt musst du irgendwie nach Moskau. Also es ist komplizierter geworden, aber es geschieht. Und warum geschieht es? Weil der Herr gesagt hat, sollte mir ein Ding unmöglich sein. Am Sonntag werde ich über Jeremia 32 predigen, deswegen das werde ich jetzt nicht ganz lesen, aber ich wollte es trotzdem mit einblenden. Es ist Gottes Werk. Und Gott macht es. Und ich bin wirklich so erstaunt, wie kann das sein, obwohl es keine Flüge gibt und trotzdem kommen die Olim heim. Und das ist wirklich, wer da beschäftigt ist mit drin, sagt, das kann nur Gott tun. Ja. Teilweise musst du halt schauen, ja, Äthiopien Air ist immer geflogen. Oder von Weißrussland hat gesagt, okay, du kannst denken über den Lukaschenko, was du... Aber der hat gesagt, ich glaube nicht an den Virus, ich lasse meinen Flughafen offen. Und für viele Juden war das der einzige Weg, über Weißrussland nach Israel noch zu kommen. Da kann Gott sogar so jemand gebrauchen. Ja, beim Herrn muss alles zum Besten dienen, versteht ihr? Aber es ist halt komplizierter geworden und oft eben sehr spontan. Wo geht jetzt ein Flug? Und dann musst du die, ich glaube, wir hatten hier in Deutschland auch jetzt teilweise, von Berlin nach Frankfurt bringen und dann fliegen die nach Paris und von Paris dann irgendwie oder jetzt über Griechenland und du musst halt schauen, wo geht gerade irgendwas. Ich habe euch mal noch ein Video mitgebracht, so von unserer Arbeit, zum Beispiel hier aus Russland. Das war aber jetzt nicht in der Krise, sondern so, wie das so aussieht hier. Hoffe ich, dass der noch an. Ja.
Hallo.
Alexander?
Ja, ich bin's. Guten Morgen.
Guten Morgen. Hier ist Valerie. Ich hole dich ab. Ich warte am Eingang auf dich.
Sehr gut. Wir sind in unserer Wohnung. Wir fahren jetzt den Aufzug runter.
Vielen Dank, Alexander. Wir warten auf dich.
Die Grenzen sind geschlossen. Es gibt keine normalen internationalen Flüge. Gesichtsmasken und Handschuhe sind Pflicht. Trotzdem kann Gott nichts davon abhalten, seine Prophetien zu erfüllen. Am 26. Mai früh am Morgen verließen 96 Olim aus ganz Russland, darunter auch die Familie Wolodarski, ihr Geburtsland.
Herr Jevrist, wir
Ich habe von meinen jüdischen Wurzeln schon in meiner frühen Kindheit gehört, als meine Familie in einem kommunalen Apartment lebte. In dieser 70 Quadratmeter Wohnung lebte unsere große jüdische Familie, inklusive der Brüder und Schwestern meines Vaters. Nicht alles, was um mich herum geschah, habe ich verstanden. Einige Feste, die vielen Leuten seltsam vorkamen, oder Kerzen, spezielles Essen, alles war anders. Unsere Verwandten sind dann aus der Wohnung ausgezogen und haben das Land verlassen. Meine Eltern blieben und hielten in einem normalen sowjetischen Leben fest, ohne zu wissen, dass jüdische Menschen in anderen Ländern ein wahrhaft normales Leben führten oder sich zumindest darum bemühten.
Es ist 4 Uhr morgens. Es gibt nur einen Flug am Moskauer Domodedowo Flughafen. Ein Flug nach Israel. Ungeachtet all der Schwierigkeiten fliegen die Olim nach Israel. Jeder von ihnen hat seine eigenen Pläne, Motivationen und Träume. Aber was sie alle miteinander verbindet, ist der Ruf ihres Herzens. Gott stellt das historische Land wieder her und bringt sein Volk zurück aus aller Welt.
Wir wissen genau, was passiert. Wir sind nicht einfach losgerannt und haben uns auf die Reise gemacht. Nein, wir haben uns lange auf diesen Schritt vorbereitet. Ich denke, dass fast niemand erst nach Israel geht, um herauszufinden, ob er mit den hohen Temperaturen dort zurechtkommt, so wie wir das gemacht haben.
So haben wir verschiedene Städte ausprobiert, wo wir einzelne Wohnungen angemietet haben. Wir haben auch ein Auto gemietet und sind in alle möglichen Orte gefahren, um den besten Ort für unsere Familie herauszufinden.
So haben wir uns nun für den nördlichen Teil Israels entschieden, wo es nicht ganz so heiß wird.
Aliyah, wie das Judentum, ist eine unerschütterliche Säule des Staates Israel. Die Sammlung des jüdischen Volkes im Land ist ein Zeugnis darüber, dass Gott die vollkommene Kontrolle über die Geschichte besitzt. Er bleibt der Gott des Himmels.
Ich habe letzten Dezember einen Termin mit dem israelischen Konsul gemacht. Jetzt haben wir Mai und nun sind wir an der Schwelle zu einem neuen Leben, bereit für einen neuen Schritt. Ich weiß nicht, ob das normal ist oder nicht. Viele Leute sagen, dass wir zu lange nachgedacht haben und dass es womöglich schwierig wird, in unserem Alter von 55 Jahren noch ein neues Leben anzufangen. Aber wir haben keine Angst vor Herausforderungen. Ich glaube, mit einem Ziel vor Augen werden wir es schaffen und vielleicht werden wir sogar ein Segen für das Land. Eine Entscheidung zu treffen war ein langer und ermüdender Prozess. Alle Dokumente zusammenzusuchen war auch sehr zeitaufwendig. Wir hatten viele Zweifel und haben gezögert, aber letzten Endes haben wir uns entschlossen, unser Leben zu ändern und in diesem Land neu zu starten.
Ich gehe nach Israel und das ist eine wohlüberlegte Entscheidung. Ich möchte den Rest meiner Tage in einem schönen Land mit vielen warmen Tagen am Strand verbringen, wo ich hoffentlich auch anderen Menschen eine Hilfe sein kann. Jedes Mal, wenn wir Israel besucht haben, war unser Herz überwältigt von dem Gefühl einer besonderen Wärme für dieses Land. Unsere Sehnsucht zu diesem Land wurde die letzten Jahre immer stärker. Die Erzählungen einiger unserer Verwandten, auch Erinnerungen an unsere entfernte jüdische Vergangenheit und unsere eigenen Eindrücke, das alles zusammen hat ein großes Bild ergeben.
Wir hoffen, dass alles gut wird.
Ja, es war doch der andere Film. Ich hatte zwei, einen von letzten Jahr, der war dann doch noch ein Corona-Film. Also wie gesagt, die letzten Monate, viele, wir nennen die alle Rescue Flights. Ist auch eine Herausforderung, weil zum Beispiel El Al, wisst ihr, steht seit vielen Monaten oder seit einiger Zeit, ist gegroundet. Die machen keine Flüge, außer jetzt der Flug nach Dubai. Interessanterweise, es war seit langem mal wieder ein El Al-Flugzeug. Mit El Al gab es Vereinbarungen, dass die Juden 70 Kilo Gepäck mitnehmen dürfen. Weil ich meine, du musst dir vorstellen, du fängst ein neues Leben an, das ist alles, was du mitnimmst, 70 Kilo. Jetzt andere Fluggesellschaften, die kennen das nicht. Jetzt teilweise auf uns zu, die Flugtickets sind sowieso schon teurer und sagen, ja, aber normal, du kannst da einen Koffer mitnehmen. Aber ich meine, das ist schon eine Herausforderung. Wir sind gerade am Umziehen, und wenn ich mir vorstelle, ich müsste jetzt mich entscheiden, alles, was ich in einen Koffer reingeht, das ist jetzt alles, was ich noch habe. Und dann ist schon Segen, wenn du vielleicht 3 Koffer hast wenigstens. Das sind so Dinge, wo wir dann unterstützen, warum wir auch große Fahrzeuge brauchen. Wir haben ja gerade so einen Aufruf gemacht von Deutschland in Moskau, brauchen einen neuen langen VW-Bus, den werden wir weil die Fahrzeuge, die müssen wir umändern, weil die brauchen viel Gepäckraum einfach. Ja. Und wisst ihr, für die Juden, für die meisten ist es das erste Mal, dass sie mit Christen in Kontakt kommen, die an die Bibel glauben. Und die fragen dann, warum macht ihr das? Und wir können so ein Zeugnis sein. Wenn du dir vorstellst, dass quasi ein Viertel ungefähr der Juden mit unserer Hilfe nach Israel kommt. Das ist doch so ein Wunder. Und das alles ist aus einem Gebetstreffen entstanden, damals während des Golfkrieges. Und ich denke, dafür können wir wirklich dem Herrn dankbar sein. Und so sieht dann so ein Flug aus, meinetwegen so ein Rescue Flight. Und ihr habt das gesehen, der riesen Moskauer Flughafen, der einzige Flug, der ging nach Israel. Keine Flüge, aber ein Flug nach Israel. Im Moment geht jede Woche einer aus Moskau. Ja. Und dann sieht es so aus, wenn die dort ankommen. Ja, leider, wie gesagt, ist ein bisschen dunkel hier. Aber dann kommen natürlich auch spezielle Anfragen, wie zum Beispiel diese Frau hier oder aus Usbekistan und solchen Ländern, wo die Leute eben ihre Arbeit verloren haben oder krank geworden sind. Die ist genau krank geworden, die sollte operiert werden in Israel, ist vorher krank geworden. Es haben Christen aus Usbekistan, müsst ihr euch mal vorstellen, haben gespendet, dass sie eine Operation haben konnte, dass sie zumindest dann fliegen konnte. Wir haben ihr die Medikamente besorgt und solche Dinge und anderen Familien mit Essen teilweise über lange Zeit, bis das Leben dort wieder normal wird. Also nicht nur jetzt, wenn du jetzt nicht auswanderst, dann helfen wir dir nicht, sondern waren auch andere dabei, was halt einfach möglich ist. Und wie gesagt, ich möchte mich herzlich bedanken, auch für eure Unterstützung dafür. Es ist noch nicht zu Ende. Es geht, irgendwie viele denken, es geht jetzt erst an. Vielleicht noch ganz kurz was zu den Aliyah-Zahlen. Jeder redet davon, es kommt eine große Aliyah-Welle auf uns zu. Im Moment ist so ein bisschen wie die Ruhe vor dem Sturm. Also die Zahlen sind natürlich weniger, einfach durch die Umstände. Die sind da, also ich habe gerade mal nachgeschaut, wir haben die letzten Monate so über 2.500 allein aus der ehemaligen Sowjetunion nach Israel geholfen, also das sind jetzt nur unsere EMESA-Zahlen, aber letztes Jahr waren es im gleichen Zeitraum 2.000 mehr. Aber von den Anträgen her, von der Nachfrage, ist es ein enormer Zuwachs. Und vor allem, also auch Russland, auch Ukraine, aber vor allem auch USA. Im Juni letzten Jahres gab es 500 Anträge, Aliyah zu machen in den USA. Dieses Jahr, glaube ich, 2.500 und im Monat drauf 3.000. Eine Verfünffachung, Versechsfachung. Der Staat Israel rechnet damit, in den nächsten 18 Monaten bis zu 100.000 Juden aufzunehmen. Also das sind wieder Zahlen, die gehen so wie in den 90er Jahren, als der eiserne Vorhang gefallen ist fast. Und letztes Jahr war ja schon ein Rekordjahr mit 35.000. Es war so wieder wie Anfang der 2000er Jahre. Also es ist am Steigen und jeder, der da involviert ist, sagt, es ist wie eine Welle, die auf uns zukommt. Nur im Moment ist es gehindert durch diese ganzen Beschränkungen. Problem ist, wenn die ihre Dokumente nicht kriegen, ist auch so ein Gebetsanliegen. Nur mal als Beispiel, teilweise haben die Botschaften geschlossen gehabt oder die brauchen ja, im Osten nennen die den Konsul, der muss dann dahin und der schaut dann an die Dokumente und gibt seinen Stempel und so. Jetzt kann der nicht reisen, eben wegen den Reisebeschränkungen. Dann klar, dann sitzen die da, jetzt muss man der Familie helfen, nach Kiew meinetwegen zu kommen, weit entfernt, um dort einen anderen Konsul zu sehen oder irgendwie so. Also es ist komplizierter geworden und deswegen ist es im Moment noch angezogen, weil es eben auch nicht so viele Flüge gibt, aber sobald es wieder möglich sein wird, sagen die, das wird wie eine Welle geben. Und vor allem auch jetzt, je nachdem, was die Wahlen in Amerika geben, was sich in Amerika tut, manche sprechen davon, es kann Bürgerkrieg geben. Ich habe das vorhin schon kurz angesprochen, teilweise die Unruhen. Wir kriegen ja hier in Deutschland wenig und sehr gefiltert mit und immer sehr, ich sage mal nicht gar die besten Reports, aber wenn du mal so dahinter die Kulissen schaust, das brodelt in dem Land und dieser Hass gegen Israel, also die sozialen Medien sind voll davon. Und da geht es ja dann schon da rein, dass es auch schnell in bewaffnete Konflikte ausarten kann. Und deswegen viele Juden, die haben gesagt, so, dass sie sehen das als Zeichen von Gott. Ihr müsst euch mal vorstellen, seit dem Auszug aus Ägypten ist nie so etwas passiert wie dieses Jahr an Pessach. Dass den Leuten verboten war, aus dem Haus zu gehen Und weil außen quasi so ein Geist des Todes, wenn man so ein Todesengel, wie die Bibel sagt, rumging. Und das haben viele Juden, selbst Säkuläre, als Zeichen von Gott gesehen. So, jetzt ruft uns Gott heim. Und jetzt, ich meine, noch vor 6 Monaten hättest du gesagt, weißt du, die Herbstfeste fallen auch aus. Das ist für die wichtigste Zeit im Jahr. Und jetzt sitzt ja jeder allein daheim in seiner Laubhütte, wo die normale sind, die Zeiten der Familie. Und sie sehen das als ganz viele als Zeichen von Gott. Weil sie erinnern sich jetzt, ja, wie war das eigentlich damals, als unser Volk heim ist. Und es geschieht heute und es braucht unser Gebet und unsere Unterstützung. So möchte ich gerne mit dem Gebet, oder ich weiß nicht, ob noch was vorgesehen ist, aber ich würde noch gerne mit dem Gebet abschließen. Noch kurz hinweisen auf den Büchertisch außen. Auch hier gibt es so ein Buch, das ist extra auch für Männer geschrieben, extra dünn, über Aliyah. Das ist vielleicht ein Vorurteil, aber für Leute wie mich, ich lese lieber, wenn ein Buch zu dick ist, dann tue ich mich schwerer, das anzufangen. Und wer das noch nicht bekommt, wir verschicken alle 3 Monate so ein Heft mit Reports und Berichten einfach über die Arbeit. Das könnt ihr bei der Brigitte sicher bestellen, das ist gratis, dann seid ihr auch da aktuell informiert. Ja, lasst uns noch beten. Vater im Himmel, wir danken dir für deine Größe und Güte. Wir danken dir, dass nichts dich stoppen kann, auch kein Virus. Du hast gesagt, du bringst dein Volk heim. Und danke, dass es geschieht, selbst in dieser Zeit. Und Herr, wir wollen jetzt aber auch beten für unser Land Deutschland, weil wir sehen auf der einen Seite den Segen, dass auch viele Deutsche jetzt angefangen haben, Israel zu segnen und für Israel beten, aber auch viele eben das Gegenteil tun. Dass unser Land geteilt ist, auch in Bezug auf Deutsch, auf Israel. Und Vater, wir beten, dass du Gnade schenkst, dass hier Antisemitismus sich nicht weiter ausbreitet, sondern dass es angefangen von den Christen eine biblische Verkündigung über dein Willen mit deinem Volk gibt. Und Vater, ich danke dir auch für die Gruppe hier, für jeden Einzelnen jetzt. Ich bitte dich um deinen Schutz und deine Gnade. In Jesu Namen. Amen. Danke sehr.